Ja, ihr lieben Geschwister hier im Gemeindesaal und auch all die Geschwister, die uns jetzt über Internet und Telefon zugeschaltet sind, ich grüße euch, die ihr hier seid und die uns jetzt so in Kilometern Entfernung zuhören, recht herzlich. Ich freue mich, dass wir heute Abend weitermachen können und dürfen mit diesem Römerbrief, halt mit der sechsten Stunde, die wir heute begehen werden. Und wir werden nachher eine Wortbetrachtung machen, aber so als Thema für diese Stunde hatten wir als Überschrift genannt Heilsgewissheit. Das wird einen wesentlichen Teil der Betrachtung gleich einnehmen, auch in der Andacht. Da geht es auch darum, aus Römer 8, 38 und 39, zwei tolle, wunderbare Verse voller Heilsgewissheit. Da sagt der Apostel Paulus, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen für die Gelegenheit, jetzt auf dein Wort zu hören. Dank sagen, dass wir den Römerbrief als Ganzes betrachten dürfen. Dank sagen einfach jetzt auch für dieses achte Kapitel, das heute Abend Schwerpunkt sein wird. Und Dank sagen jetzt für diese beiden Verse, eben aus der Mitte dieses wunderbaren Briefes, Herr, wo Paulus davon spricht, was Gewissheit seines Glaubens ist, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das ebenfalls durch deinen guten Heiligen Geist tief ins Herz hinein schreibst und gräbst, dass wir das auch wissen, was Gewissheit unseres Lebens sein darf, Herr. Dass wir das verstehen können, dazu brauchen wir deine Führung, deinen Geist für die Andacht, aber für die gesamte Stunde. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr, um diesen deinen Segen durch den Heiligen Geist, Herr. Amen. Ja, Paulus schreibt hier in Römer 8 übrigens ziemlich genau die Mitte des Römerbriefes und nicht nur die Mitte des Römerbriefes, Römerbrief hat ja 16 Kapitel. Für mich ist das auch mit die Mitte des Evangeliums halt. Also es ist ein ganz starkes Wort, wo Paulus davon spricht, wessen er gewiss ist. Und zwar, dass es nichts in dieser Welt gibt, nicht Tod noch Leben, keine Engel, keine Mächte, nicht irgendetwas, was sein kann, das ihn von der Liebe Gottes scheiden kann, die in Christus Jesus ist halt nicht. Und dieses kann Paulus sagen, weil er eben den Heiligen Geist hat, weil er zu Christus gehört. Aber auch wir dürfen und können das sagen, wenn wir zu Jesus gehören. Und das möchte ich gerne tun, euch und Ihnen das noch einmal ins Gedächtnis rufen, was wir auch aus diesen Versen mitnehmen dürfen an heilsgewissen Aussagen. Das Erste, du bist von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist geliebt. Das Zweite, du bist von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist geliebt und nichts kann dich von dieser Liebe trennen. Und drittens, von dieser Liebe Gottes getragen, darfst du auch in den Tod gehen. Das Erste, du bist vom Herrn, du bist von Gott geliebt. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir das immer wieder wissen, halt, dass wir geliebt sind. Und zwar mit der hingebungsvollen Liebe, die deutlich wurde in Jesus auf Golgatha, wo Gott sich selber für uns hingegeben hat. Liebe ist etwas, was wir suchen in dieser Welt. Liebe ist die tiefste Form der Bestätigung, die ein Mensch bekommen kann. Also das geht los als Kinder, da suchen wir die Liebe der Mutter, des Vaters. Wenn wir dann älter werden, als junger Mann, als junge Frau, da suchen wir irgendwann die Liebe des Gegenübers, dann sehen wir uns danach nicht, dass wir geliebt werden von eben einer Frau, einem Mann. Wenn wir dann geheiratet haben, Kinder haben, dann suchen wir natürlich die Liebe der Kinder. Nichts so schöner, als wenn man da irgendwo steht und die fünfjährige Tochter läuft auf einen zu und nimmt einen Arm und sagt, ich hab dich lieb, Papa, nicht? Und wenn wir wiederum älter werden und uns geschenkt ist, dass wir Enkelkinder kriegen, dann wollen wir natürlich auch, dass wir als Großeltern geliebt werden. Aber nicht nur von den Menschen, mit denen wir verwandt sind, von denen wir abstammen oder die von uns abstammen, wollen wir Liebe. Natürlich will man auch als Mensch in dieser Welt geliebt werden. Ob das im Beruf ist, dann möchte man natürlich von so einem Menschen, mit dem man arbeitet, vielleicht auch von einem Untergebenen geliebt und geschätzt werden. Auch so ein Pastor möchte das gerne halt nicht. Der möchte von seiner Gemeinde gemocht werden, nicht gefürchtet. Der möchte geliebt werden. Das ist so mit das Tiefste halt nicht, was es geben kann in dieser Welt halt nicht. Und das ist etwas, wonach sich Menschen sehnen, nach der Liebe. Und wenn man das erleben darf, so sind das mit die erfüllendsten Momente des Lebens, wo man richtig geliebt hat, beziehungsweise wo man intensiv geliebt worden ist. Und das sind Dinge, nach denen wir uns sehnen halt nicht. Über alles Materielle hinaus ist das Allertiefste in uns drin als Menschen, dieses Wünschen und dieses Sehnen danach, dass man geliebt wird halt nicht, dass man angenommen wird, dass man als Mensch bestätigt wird. Und das Wunderbare ist, dass wir voraussetzungslos, bedingungslos geliebt werden vom lebendigen Gott dieser Welt. Und es ist wunderbar zu erleben, wenn die eigene Ehefrau einen liebt. Es ist wunderbar, die Liebe der Kinder zu erleben. Es ist wunderbar zu erleben, wenn Menschen, mit denen man zusammen ist, einem Wertschätzung und Liebe entgegenbringen. Aber das aller wunderbarste ist, wenn man die Liebe Gottes spüren darf. Und das ist das, was der Heilige Geist uns zeigt, wenn wir zum Glauben kommen. Nicht nur, dass wir gerettet sind, sondern dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind. Nicht? Das macht Kern des Glaubens aus. Nicht? Das ist der Kern des Glaubens, zu wissen, der Schöpfer dieser Welt, der lebendige, heilige und ewige Gott, nicht der Gott, vor dem wir auch wirklich in Furcht erstarren können, wenn wir sind, der ist uns so zugetan, dass er sich in seinem Sohn dahingibt. So sehr hat er uns lieb. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir das wissen, und das möchte ich dir einfach nochmal heute Abend wiederholen. Nicht nur Paulus weiß um diese Liebe, sondern du, der du zu Jesus gehörst, darfst auch darum wissen. Du bist geliebt. Du bist geliebt von dem lebendigen Gott in Jesus Christus. Das ist das Erste, dessen darfst du gewiss sein, wie der Apostel Paulus, dass du geliebt bist. Das Zweite, von dieser Liebe kann dich nichts in dieser Welt trennen. Nichts. Das ist ja so das Problem, was wir so mit menschlicher, irdischer Liebe haben. Da müssen Menschen immer wieder die Erfahrung machen, dass diese irdische Liebe zwischen Menschen immer wieder kaputt geht. Da ist die Liebe zwischen Mann und Frau, die zerbricht, weil sie sich einem anderen zuwendet. Und das sind häufig die ganz großen Krisen des Lebens. Das sind die Kinder, die irgendwann den Eltern erklären, mit dir wollen wir nichts zu tun haben, weil und zack, und dann werden die Kontakte abgebrochen. Das sind Dinge, da leidet man unwahrscheinlich drunter. Menschliche, irdische Liebe zerbricht immer irgendwann. Und selbst wenn sie bestammt hat für eine gewisse Zeit, spätestens wenn einer der beiden Menschen, die sich da in Liebe zugetan sind, stirbt, ist dann die Liebe zu Ende halt nicht. Dann kommt es zu Trennungen halt nicht. Und das sind die Dinge, da hat man als Pastor mit zu tun, das ist Großteil der Seelsorge, dass Liebe nicht mehr gegeben wird oder dass Liebe zu Ende gegangen ist halt nicht. Das macht menschliches Leben kaputt oder dass Menschen keine Liebe bekommen haben halt nicht. Das ist im Grunde, kann man ganz viele der seelsorglichen Begegnungen, die man hat, darauf reduzieren. Man bekommt keine Anerkennung, keine Liebe, keine Wertschätzung halt nicht, nicht vom Ehepartner, nicht von der Gesellschaft, nicht von den Menschen um einen herum, und das macht Menschen kaputt. Da ist es gut, dass es eine Liebe gibt, von der wir nicht getrennt werden können. Das ist die Liebe Gottes in Jesus Christus. Wenn wir Ja zu Jesus sagen, wenn wir uns an ihm festhalten, dann dürfen wir wissen, wird dieser Gott uns niemals aus seiner Hand, aus seiner Liebe lassen. Egal wie schwach wir sind, egal wie sündig wir sind, dann dürfen wir wissen, es gibt nichts, was uns scheiden kann von dieser Liebe Gottes in Jesus Christus. Es ist nicht nur wunderbar, dass wir geliebt werden von diesem Gott, sondern es ist noch viel, viel toller, dass diese Liebe unverbrüchlich ist, dass sie hält und dass sie steht. Und das ist eben auch der Plus gegenüber aller menschlicher Liebe, die wir in dieser Welt finden können, halt nicht, die immer der Vergänglichkeit unterworfen ist, sei es, dass ein Mensch sich abwendet von einem anderen oder dass der Tod sie beendet. Diese Liebe Gottes, die steht selbst über den Tod hinaus. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, diese Andacht. Von dieser Liebe getragen darfst du auch in den Tod gehen. Nicht nur, dass unsere Liebe zu Ende geht, die Liebe zu anderen Menschen oder die Liebe von anderen Menschen, die früher oder später sein Ende findet, irgendwann wird auch unser Leben zu Ende gehen. Und es gibt kaum etwas, was wir mehr lieb haben als unser eigenes Leben. Nicht? Dazu sind wir einfach sündige Menschen, wir sind einfach egoistisch, wir lieben uns selber. Das ist auch bis zu einem gewissen Maße gut und richtig so halt, nicht? Deshalb macht uns der Tod auch so zu schaffen halt nicht. Deshalb haben wir auch solche Angst davon halt nicht. Weil wir wissen, der Tod ist das große, finale, vernichtende. Aber es gibt einen Gott, der ewig ist, und wir werden in seiner Liebe weiterleben. Wir werden weiterleben, weil er uns liebt. Das ist die Grundvoraussetzung für unser ewiges Leben. Dieser Gott hat uns lieb, und deshalb hat er sich in seinem Sohn geopfert, damit die Tür offen ist für uns in die Ewigkeit. Nicht? Von dieser Liebe Gottes getragen dürfen wir auch in den Tod gehen. Halt nicht? Und das ist das Wunderbare, nicht nur das zu erleben in dieser Welt, wie stark und wie wunderbar das ist, sondern der Heilige Geist uns das offenbart. Nicht eine Frucht des Geistes ist ja die Liebe, die uns dann erfüllt. Nicht nur Liebe, die wir weitergeben können, sondern auch die Liebe, die wir spüren, die uns glücklich macht. Nicht? Und dann zu wissen, die bleibt, sondern zu wissen auch, die hat kein Ende im Tod. Zu sagen, das, was ich hier erlebe, das hat Ewigkeitswert halt, nicht? Das ist das, was Paulus als erstes sagt. Nicht mal der Tod nicht kann mich von dieser Liebe Gottes scheiden. Und das ist jetzt nicht irgendwie so eine bloße Hoffnung oder irgendwie so romantisch in den Baum reingeritzt, nicht forever, und dann wird so ein Herzchen drum gezogen halt, nicht? Sondern das ist Gewissheit, nicht? Das ist nicht irgendeine Spekulation, das ist Gewissheit, die wir haben dürfen halt. Und die darfst du auch haben halt, nicht? Du bist von Gott geliebt. Und nichts kann dich von dieser Liebe trennen, und von dieser Liebe getragen darfst du auch in den Tod gehen, weil du wissen darfst, dieser Gott, der dich lieb hat, wird dich nicht im Tod lassen. Noch einmal diese beiden wunderbaren, starken Verse aus der Mitte des Römerbriefes halt, nicht. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Ich möchte kurz beten. Ja, lieber Herr und Heiland, danke, dass du das dem Paulus so tief ins Herz hineingegraben hast, diese Gewissheit über deine Liebe, von der ihn nichts trennen konnte, und in dieser Liebe getragen er auch in den Tod gehen konnte. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das auch tief ins Herz hineinschenkst, dass wir diese beiden Verse genauso mitsprechen können, in dieser Gewissheit, dass wir wissen dürfen, es ist nichts, was uns trennen kann von dieser Liebe, die du zu uns hast. Wir sagen dir Dank für diese Liebe. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns lieb hast, dass du uns geliebt hast, noch bevor wir einfach zu dir ein Ja finden dürfen. Lob, Preis und Ehre dir dafür, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns das immer wieder spüren lässt, Herr, durch deinen guten Geist, dass wir geliebt sind, auf dass es uns Kraft gibt und Stärke gibt, all das auch in dieser Welt mit den Höhen und Tiefen, mit den Bedrängnissen zu bestehen. Lob, Preis und Ehre dir, Herr, dass du ein uns liebender Gott bist. Amen. So, heute hat die Joko mir die Lieder geschickt, die der Chor am Sonntag singen wird. Eins der Lieder, was der Chor singt, das können wir jetzt auch zusammen singen. Wir sind ja heute ohne der Pianisten halt. In dir ist Freude, 507. Das ist so die Antwort auf das gerade Gehörte halt, nicht? Wenn wir wissen, dass der Herr uns liebt, dann ist in uns nur noch reine Freude. 507, alle beiden Liebstrophen. 507.
In dir ist Freude in allem Leiden, o du süßer Jesu Christ. Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilf es von Schaden, wir jubilieren.
Thema ist heute Heilsgewissheit. Das nimmt in diesem Kapitel 8 einen weiten Teil ein, neben der Frage auch Leben im Geist. Da komme ich nachher bei der Wortbetrachtung drauf zurück, aber ausgehend auch gerade von diesen beiden Versen möchte ich ein paar Dinge sagen, mit euch und Ihnen nochmal betrachten, auch zum Thema Heilsgewissheit. Ich habe als erstes hier so eine Definition hingeschrieben, weil das ist ja so eine Frage, Heilsgewissheit, was ist denn das eigentlich? Ich habe das so mal versucht, mit eigenen Worten auszudrücken halt. Gott will uns mittels der gesunden biblischen Lehre volle Gewissheit darüber geben, dass wir durch den Herrn Jesus für immer gerettet sind. Also das ist wichtig, wenn wir den Glauben haben, dass das die Bibel will. Aber das geht nur über die gesunde biblische Lehre halt nicht. Da fragen Leute, was ist denn eine kranke biblische Lehre? Sag ich, geht in die Rembert-Gemeinde, hört euch das an, was die Pastoren da sagen, wisst ihr, was krank ist halt nicht, was nicht biblisch ist, da kriegst du auch keine Heilsgewissheit. Wenn du ganz klar lehrst, wie die Bibel sagt, dann wirst du Gewissheit deines Heils kriegen, dass der Heiland dich gerettet hat halt nicht. Und wir dürfen, wenn wir an Jesus glauben halt nicht, über folgende Dinge 100%ige Sicherheit haben. Erstens, dass er ewiges Leben, also derjenige, der bei Gott ist, nicht, dass er ewiges Leben bekommt nach der Zeit hier auf Erden und zwar unmittelbar und postmortal. Haben wir darüber gesprochen, wenn wir in Christus sind und sterben. Hier sterben, hier hört das Herzchen auf und dann geht die Ewigkeit los beim Heiland. Sofort kein Totenreich, sondern wir sind direkt dabei. Dessen dürfen wir 100% sicher sein. Und das ist wichtig, dass ihr und dass sie das habt. Diese Gewissheit zu wissen, ich weiß, was passiert, wenn ich sterbe. Es ist sofort der Gewinn, ich bin daheim im himmlischen Jerusalem, alles super, alles prima. Das ist wichtig, dass das richtig, richtig, richtig als Gewissheit da ist. Das ist das Erste. Zweitens, dass wir nicht ins Gericht kommen, da unsere Schuld ja durch das Blut des Heilandes Jesus Christus abgewaschen ist. Auch das ist ganz wichtig, dass wir dessen gewiss sind. Ich erlebe das immer wieder in der Seelsorge, wie Leute kommen und sagen, ist es wirklich so halt nicht? Hat der Herr mir wirklich vergeben? Beziehungsweise die kommen dann 20 Mal, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber 20 Mal redest du mit denen über dieselben Sünden halt und du merkst, die lassen nicht los, nicht? Die haben kein Vertrauen drin, nicht? Die kasteien sich so und lassen sich vom Widersacher immer wieder Angst und Bange machen lassen, nicht? Es ist so einfach, wenn wir zu Jesus gehören halt, nicht? Ja, wir werden immer wieder sünden halt, aber es ist ja noch viel einfacher halt, als in die Sünde zu fallen, die Sünde vergeben zu bekommen. Wir müssen nur unter das Kreuz geben. Aber dann ist wichtig, dass wir das auch gläubigen Herzens annehmen halt, nicht? Dass wir wirklich sagen, jawohl, dafür ist der Heiland gestorben, da ist das Blut drüber und jetzt bin ich reingewaschen davon. Das ist ganz wichtig, da müssen wir 100%ig sicher sein, dass unsere Schuld vergeben ist, weil wenn wir das nicht wissen, kommt der Widersacher und fängt sofort an zu ziehen halt, nicht? Da ist der ganz pervers. Wenn wir da so anfangen zu zweifeln halt, nicht? Da weiß er, hier muss ich weiter bohren halt, nicht? Und dann kommt ganz vieles, was den Glauben krank macht halt, nicht? Was dann bröckelnd ist halt, nicht? Und was zu so einer Nachfolge führt, die ganz, ganz schwierig ist. Also das ist wichtig als Zweites zu wissen halt, nicht? Dass wir nicht ins Gericht kommen halt, nicht? Und drittens, wir dürfen und müssen wissen halt, dass wir in Jesus Christus einen schon hier auf Erden zuverlässig beistehenden und helfenden Gott an unserer Seite haben. Also wir können nicht wissen, ob wir ein freudenreiches Leben führen halt nicht. Und wir können auch nicht wissen, dass wir ein Leben ohne Sorgen führen. Das ist uns nicht verheißen. Aber eins wissen wir, dürfen wir und müssen wir wissen halt, dass wir eben einen uns zuverlässig helfen, beistehenden Gott zur Seite haben. Das ist ganz, ganz wichtig halt nicht. Und wenn wir dieses Wissen haben, plus das, was Paulus eben sagte, dass der Herr uns liebt, das war ja der Ausgangspunkt halt nicht, dann haben wir Heilsgewissheit. Das Vertrauen und Wissen um diese Fakten ist Heilsgewissheit. Und das ist wichtig, dass das unverrückbares Fundament meines Glaubens ist. Wenn ich da wackelig stehe, wenn ich das nicht ganz genau weiß, dann ist alles, was ich in meiner Nachfolge darauf aufbaue, genauso wackelig. Das ist, wenn ein Haus gebaut wird und das Fundament ist am Wackeln, das ist nicht in Ordnung, dann ist mit jedem Stock, was ich draufbaue, die ganze Konstruktion noch wackeliger halt, nicht? Das muss stimmen, das muss sitzen. Diese Heilsgewissheit, nicht, dass das felsenfest klar ist für einen Christen halt, nicht? Und das ist wichtig, dass das steht. Und dann kann ich darauf bauen. Nicht nur meine Nachfolger, sondern dann kann ich auch mein ganzes Leben in dieser Welt gestalten halt, nicht? Da werden schon mal Stürme kommen, aber wenn das Fundament steht halt, nicht, dann ist alles in Ordnung, dann können wir uns auch verlassen. Das ist Heilsgewissheit. Und das ist jetzt nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe, sondern das sind alles Dinge, die wir in der Bibel so benannt bekommen halt, nicht? Das sind für den Inhalt, aber auch für die Notwendigkeit, dass wir Heilsgewissheit haben halt. Da habe ich einfach mal so eine Überblicksgeschichte gemacht, einfach mal nicht wahllos, sondern einfach geschaut, was kann denn wichtig sein? Einfach mal so ein paar Dinge, die Inhalt von Heilsgewissheit sind, die genau das aufnehmen, was ich eben da so im paraphrasiert zum Ausdruck gebracht habe. Dass wir Heilsgewissheit haben, ist etwas, was der Hebräerbrief sagt, was Teil des Glaubens ist. ganz wichtiger Teil des Glaubens. Hebräer 11, 1 heißt, es ist der Glaube eine feste Zuversicht. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Also ich sehe noch nicht, dass ich ewiges Leben kriege. Also ich kann mir draußen mein Auto angucken, das steht auf meinem Parkplatz hier halt. Das kann ich mir angucken, das sehe ich halt nicht. Da habe ich gar nicht was. Aber ewiges Leben habe ich noch nicht gesehen halt nicht. Aber glauben Sie mir, vielleicht ist das Auto eben geklaut worden. Ob das wirklich da steht, weiß ich nicht. Ich weiß sicherer, dass ich ewiges Leben bekomme, als dass meine Karre da draußen steht halt. Nicht zu sagen, das ist ganz wichtig, dass ich da nicht Zweifel halt nicht. Das macht Glauben aus. Nicht Zweifel nicht, sondern eine Zuversicht haben nicht. Das meint Heilsgewissheit auf diese Dinge halt. Und das ist ganz wichtig. Das macht Glauben aus. Und wenn wir in der Bibel zum Glauben aufgefordert werden, dann ist es eben das, dass wir diese Dinge, die die Heilsgewissheit ausmachen, dass die wirklich felsenfest sind und dass die ohne Zweifeln eben von uns angenommen werden. Hiob 19, Vers 25, ich habe das ja nur auf der Vor. Huntemann, sagt Frau Kindervater, ja, der liebe Bruder Huntemann, Dr. Huntemann halt nicht. Ich sage immer wieder, da war immer die Frage, wenn ich mal so einmal ein Vierteljahr mit ihm essen, und dann war dann immer Thema seine Beerdigung. War immer, jedes Mal musste er sein. Und dann hat er immer nun wieder, Sie wissen ja, wie er war, gesagt, auf meiner Beerdigung nur die Rachepsalmen, nur die Rachepsalmen, nur die Rachepsalmen. Und da muss abgerechnet werden mit dem ganzen verdorbenen, verlutterten EKD-Haufen halt nicht. Die Brutalität und strafende Zorn Gottes, das war. In Wirklichkeit kam dann aber, nicht dann in seinem Testament, ja, Hiob 19,25, darüber habe ich dann gepredigt final, nicht über Rachepsalmen, sondern darüber, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist mal eine Sache zu sagen, also alles andere hätte mich auch bitter von ihm enttäuscht, aber das hat er nun verstehen dürfen. Das war die Grundlage seines Sterbens halt nicht. Es gibt einen Erlöser halt nicht und ich weiß das. Hiob sagt er nicht, es könnte sein, dass das eines Tages gut für uns ausgeht, wenn wir uns zum lebendigen Gott halten, sondern Hiob weiß, dass sein Erlöser lebt halt nicht. Der Huntemann wusste das auch und das dürfen wir alle wissen, die wir zu Christus gehören. Unser Herr Jesus Christus lebt halt nicht, der ist auferstanden halt und weil er lebt, gibt er uns auch Anteil an der Auferstehung. Das ist wichtig halt nicht. Die Psalmen, wenn Sie erstmal einen Blick für kriegen, was Heilsgewissheit ist, dann werden Sie immer wieder, und ihr werdet immer wieder erstaunt sein, wie die Psalmen gerade ausströmen, ausfließen von Heilsgewissheit, nicht? Psalm 4, Vers 9. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn du alleine erhilfst mir, dass ich sicher wohne, halt, nicht? Im Psalm gesprochen in starker Anfechtung, aber ich kann ruhig schlafen, weil der lebendige Gott da ist, nicht? Da ist mein Heil mir gewiss, nicht? Da kann ich ruhig schlafen, wenn der Herr da ist, halt. Ist ja auch klar, wenn der Schöpfer dieser Welt mir Liebe zugetan hat, ja. So, was sollen wir denn Albträume machen, halt, nicht? Psalm 23, Vers 4. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ja? Also, da kann jetzt ein Psychologe sagen, der ist ein bisschen verrückt, der negiert die Wirklichkeit. Nein, der König David, der hat über das, was er an Furchtbarem erlebt hat, Schlimmes erlebt, nicht? Menschen, die man im Leben getrachtet hat, Todesgefahren halt, nicht? Katastrophen in der Familie, alles hat er erlebt. Er wusste wirklich was von finsteren Tälern halt, nicht? Aber der wusste, es gibt einen lebendigen Gott, der ist ihm als guter Hirte zugetan halt. Und dann sagt er, da habe ich keine Angst halt, nicht? Ich bin gewiss, da gibt es einen lebendigen Gott halt. Das ist Heilsgewissheit in allen Anfechtungen, die da sind halt, nicht? Psalm 46, Vers 2 und 4. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte von seinem Ungestüm, die Berge einfielen. Also die wissen was, nicht die Söhne Korachs von all den Unglücken dieser Welt. Halt, nicht? Die stehen kurz vor Weltuntergangsszenarien halt. Nicht? Haben sie Angst? Nein. Warum nicht? Weil Gott da ist. Und weil sie wissen, weil sie gewiss sind, da ist ein lebendiger Gott, der hilft ihnen halt. Nicht? Das ist Grundlage des Glaubens halt. Nicht? Psalm 73, das ist ein toller Psalm. 22 Verse, sagt der Psalmist, nur alles, was nur Mist ist und alles nur kaputt ist. Die Gottlosen, die triumphieren, ihm geht so schlecht. Nur die Katastrophe. Also das ist erstaunlich, wie die Bibel dann offen spricht halt auch. Nicht zu sagen, wirklich die Realität des Furchtbaren, was sich da irdisch auftut. Aber dann kommt es halt nicht. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Nicht? Das ist es. Am Ende wird alles gut. Ich weiß, dass es das Happy End gibt. Das ist Heilsgewissheit. Am Ende nimmst du mich mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, allzeit meines Herzens Trost und mein Teil halt. Nicht? Also das ist Heilsgewissheit nicht. Da tropft es richtig raus halt. Nicht? Toll. Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt. Hier wieder die Liebe Gottes, die auch bei Römer 8 war, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Nicht? Dessen dürfen wir uns gewiss sein. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann haben wir ewiges Leben. Punkt. das ist gewiss. Einer der stärksten Verse der Bibel sicherlich halt nicht, der ist nicht von der Liebe Gottes, sondern eben auch von der Gewissheit unseres Glaubens die Rede. Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wir müssen es im Kopf behalten, niemand wird sie reißen. Das meint, wir können nicht gerissen werden, wir können nicht passivisch, wenn wir das nicht wollen. Kann uns nichts passieren. Wenn wir bei Jesus bleiben wollen, kann uns nichts passieren. Sind wir gerettet für Zeit und Ewigkeit halt nicht. Römer 5, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist dieses, was ich eben sagte, wir haben Sündenvergebung. Wenn wir unter dem Kreuz stehen, wenn das Blut uns rein gewaschen haben, haben wir Frieden mit Gott. Nicht, dann ist Frieden gemacht worden, ist die Gerechtigkeit erwirkt. Auch dessen müssen wir uns gewiss sein. Römer 8, Vers 15 und 16 werden wir gleich noch betrachten. Ihr habt nicht einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Auch das muss uns wirklich ganz klar sein, dessen müssen wir gewiss sein, dass wir Kind Gottes sind. Dass wir wirklich so wie im Vater unser, das jetzt nicht nur als eine liturgische Formel nachbeten oder auch wenn wir nachher als Vater unser beten, nicht nur sonntags im Gottesdienst, sondern dass der wirklich, den wir ansprechen, unser lieber Papi, denn das heißt dieses Vater unser lieber Vater ist, dass wir das wirklich im Herzen haben, dass wir uns so dem lebendigen, heiligen Gott nähern dürfen halt, nicht? Und das macht der Geist in uns halt zu sagen, nicht? Und so wie so ein Dreijähriger zu seinem Vater kommt und denkt, der ist ja auch allmächtig, der kann alles und der kann alles, so dürfen wir zu unserem Vater treten. Das ist das Wunder, dessen dürfen wir gewiss sein halt. 1. Korinther 15, für unsere Arbeit. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unbeweglich und überfließend in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Das ist ein ganz tolles Wort. Für mich ist ja das 15. Kapitel des Korintherbriefes das stärkste Kapitel der ganzen Bibel, für mich persönlich. Aber auch dieser Schluss, auch das für mich als Pastor, nicht das und nicht, also fest und unbeweglich sein in dem, was man zu tun hat, weil wir wissen, die Arbeit ist nicht vergeblich. Nicht? Jeder, der mal ein bisschen mitgemacht hat im Reich Gottes und hat ein bisschen mitgearbeitet, der weiß, wie schnell der Wiederkursacher kommt und macht einen der Irre und sagt, ach, du mit deiner kleinen Kraft und eure Gebete und eure Evangelie, bringt doch alles nichts, ist alles eine Illusion halt, nicht? Ganz wichtig zu wissen, unsere Arbeit ist nicht vergeblich im Reich Gottes halt nicht. Das ist ganz wichtig, dessen bin ich gewiss halt nicht. Und da gehe ich immer wieder fröhlich raus und schmeiße den Samen aufs Land halt. Und wenn tausendmal die Vögel kommen und nehmen weg, ich schmeiße nochmal tausendmal raus, nicht? Ich bin gewiss, es ist nicht vergeblich. Der Herr wird schon wissen, wofür es ist halt nicht. Heilsgewissheit. Philipper 1, ach, das ist auch so eine tolle Stelle. Philipper 1, Vers 19 und 20 halt nicht. Ich weiß, dass mir, also Paulus sitzt im Knast in Ephesus halt nicht und rechnet im Schlimmsten, also irdisch gesehen im Tod, aber weil er ja weiß, dass Sterben sein Gewinn ist halt nicht, sagt er, alles super, alles prima, nicht? Und dann schreibt er, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, durch eure Gebete und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu schanden werde, sondern dass frei und offen wie alle Zeit auch jetzt Christus verherrlicht werde an meinem Leib, sei durch Leben oder durch Tod. Also egal, was passiert, also mögen sie mich jetzt vorher umbringen oder ich werde wieder freigelassen, ist vollkommen egal, nicht? Ich weiß, es wird mir zum Heil ausgehen, nicht? Das ist teils Gewissheit. Es wird mir zum Heil ausgehen. Ich weiß, es wird mir zum Heil ausgehen. Egal, was passiert. Und das ist jetzt nicht nur für die Situation des Paulus hier in Ephesus gesagt, sondern das ist für unsere aller Situation, egal, was passiert. Die Höhen, die Tiefen. Wir wissen, dass das Happy End kommt halt, nicht? Es wird uns alles zum Heil ausgehen, nicht? Und es wird alles, was hier in dieser Welt schwierig und schlimm ist und was uns dann Tränen bereitet und Schmerzen ist halt nicht, so sei es in Offenbarung halt nicht, Gott wird alle Tränen abwischen von unseren Augen halt, nicht? Es geht uns zum Heil aus, wenn wir zu Christus gehören. Das ist das Wunderbare. 1. Thessalonicher 1. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid, denn unsere Predigt des Evangeliums kam nicht zu euch allein im Wort, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Paulus ist natürlich ein vollmächtiger Prediger. Und das ist auch wichtig für einen Prediger halt, nicht, dass er, wenn er das Wort sagt halt, nicht, dass es in Gewissheit passiert halt, nicht. Das bringt nichts, wenn man einen Prediger hat, der selber nicht an das glaubt, was er verkündigt halt, nicht. Das ist A und O, dass er natürlich gepackt ist von dem, was er hat, nicht, dass er wirklich davon erfüllt ist vom Heiligen Geist halt, nicht. Und dann kann wirklich auch das Wort Gottes Frucht bringen in der Herzen derer halt, nicht, die Gott erwählt hat, nicht, dass sie zum ewigen Leben finden halt, nicht. Und das weiß der Apostel Paulus, das weiß er, nicht. Das ist kein Zweifeln so nach dem Motto, ich denke, es könnte so sein, sondern ich weiß es nicht. Und es ist alles in Gewissheit passiert. 2. Timotheus 1. Aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Paulus spricht von der Gewissheit seines Glaubens, was er weiß, halt nicht? Und Timotheus, seinen besten Mann, seinen besten Schüler, den ruft er an, genauso musst du auch glauben, halt. Das ist ganz wichtig. Du musst diese Gewissheit des Glaubens haben. Wenn du nicht Heilsgewissheit hast, halt nicht, da wird der Widersacher dich durchdeklinieren von A bis Z. Aber wenn du tief gegründet bist in der Gewissheit in Jesus Christus, halt, da kann dir nichts passieren. Wenn du weißt, dass du ewiges Leben kriegst, wenn du weißt, dass der Heiland dich lieb hat, dass er sein Blut für dich vergossen hat, halt nicht, und dass er dir immer wieder zuverlässig in dieser Welt hilft, halt nicht, und vor allen Dingen im Tod, dann kannst du nach vorne gehen, halt nicht. Das ist Heilsgewissheit. Hebräer 3, denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht von Anfang bis zum Ende festhalten. Diese Zuversicht ist die Heilsgewissheit, nicht? Das ist unsere Zuversicht. Die halten wir fest. Das ist ganz wichtig. Das ist entscheidend, nicht? Dann haben wir an Christus Anteil bekommen, halt, nicht? Wenn wir anfangen zu zweifeln, ist alles dahin, nicht? Ist das denn wirklich wahr, dass Christus leiblich auferstanden ist? Schenkt er mir wirklich ewiges Leben? Vergibt er mir wirklich meine Sünde? Ist er wirklich als guter Hirte da, nicht? Wenn du da zweifelnd davor stehst, kannst du es direkt vergessen halt, nicht? Da musst du wirklich reingehen. Und wenn du merkst, Zweifel sind da, sofort die Hände gefaltet, auf die Knie gegangen und gesagt, Herr, nimm mir bloß die Zweifel weg, gib mir deinen Geist, richte mich geistlich aus, lass mich nicht fleischlich sein. Da kommen wir gleich noch zu diesem Thema bei der Wortbetrachtung, fleischlich-geistlich halt, nicht? Alles, was mit Zweifeln zu tun hat, das ist irdisch halt, nicht? Das ist durchdrungen vom Widersacher und ist letztlich der Tod halt, nicht? Wenn wir gucken auf unsere Kohle, wenn wir gucken auf die Intellektualität irgendwelcher Wissenschaftler halt, nicht? Wenn wir gucken auf das, was unsere Gesundheit ausmacht halt, nicht? Da sind wir ganz schnell mit Zweifeln halt geprägt halt, nicht? Wenn wir aber gucken auf das Geistliche, auf das Wort Gottes und der Heilige Geist uns führt halt, nicht? Dann werden wir voll mit eben der Heilszuversicht. Nochmal das Hebräerwort, mit dem ich eben diese kleine biblische, den Durchgang da betrachtet habe, halt nicht. Es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist ganz wichtig. So sagt die Bibel, Glaube ist fester Zuversicht, ist, um es jetzt nochmal mit den pietistischen Worten zu sagen, ist Heilsgewissheit, nicht? Das macht Glaube im tiefsten Innern aus. Und das nicht, wie gesagt, nur mein eigenes, sondern sagt die Bibel, unsere Väter des Glaubens, unsere reformierten Väter haben das wunderbar auf den Punkt gebracht, halt, nicht? Da, wo ich herkomme, da war es grundsätzlich so, dass zwei Fragen immer auswendig gelernt werden mussten im Konfirmandenunterricht. Frage 1, was ist denn eigentlich der Trost im Leben und im Sterben? Und Frage 21, was ist wahrer Glaube? Und das ist ganz wichtig, da haben es die Väter des reformierten Glaubens wirklich in so einer wunderbaren Form hineingepackt. Zwar ist ein Satz, der ist ganz schwer, aber das ist wirklich in Reinform dessen, worauf es im Glauben ankommt halt, nicht? Ich habe Ihnen und euch diese Frage nochmal mitgebracht, nicht? Heilsgewissheit als Zentrum des Glaubens. Heilsgewissheit als Zentrum des Glaubens. Was ist wahrer Glaube? Da heißt es, wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat. Das ist der theoretische Teil. Das ist das, dass wir erstmal sagen, alles, was wir in der Bibel hören und lesen, das halten wir erstmal für wahr. Das ist Glauben. Das anzuzweifeln ist Unglaube. Also das sagen die als erstes, das ist der theoretische Teil. Das ist das, was wir machen müssen, Gottes Wort hören und lesen und sagen, so ist es. Punkt. Nichts anderes. So, und wenn das geschieht, dann kommt das Praktische, was dann in diesem Vollzug passiert durch diese Annahme des Wortes, sondern auch, das gehört auch dazu, also wie gesagt, diese theoretische Anerkenntnis, sagen, jawohl, das ist so, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durch das Evangelium, wieder durchs Wort, in mir wirkt, das nicht allein anderen, also das allgemein, das gilt, nicht, sondern auch mir, nicht, und das ist genau die Hals, mir, Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit, das meint ewiges Leben, von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Jesu willen. Übrigens hier nochmal die Sola der Reformation, Solus Christus, Sola Scriptura halt, nicht, Sola Gratia halt und Sola Fide, nicht, die sind alle drin auch hier enthalten, nicht, ganz saubere reformierte Theologie halt, nicht, aber das meint es genau eben zu sagen, das gehört auch zum Glauben dazu, nicht, der eine Teil des Glaubens ist Anerkenntnis, dass man sagt, jawohl, alles, was in der Bibel steht, ist richtig. Wenn ich so in unseren Kreisen unterwegs bin, nicht nur hier bei uns in der Gemeinde, sondern auch wenn ich auswärts bin, da sagen die mir alle immer, stimmt, 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 da hast du nie ein Problem, das ist wirklich, doch mal, passt alles, so. Aber ganz viele haben diesen zweiten Schritt noch nicht im Heiligen Geist vollzogen. Da klemmt es häufig. dass sie es auf sich bezogen haben, dass sie sagen, das nehme ich jetzt an, kennen die Bibel, aber sich weigern, das für ihr Leben anzunehmen halt, nicht zu sagen, aber das gehört auch, dann haben wir von den Heiligen Geist bitten, sagen, Herr, mach das ganz groß in mir, dass ich das verstehe, dass der Psalm 23 mir gilt, ja, das ist mein Wort halt, du bist mein guter Hirte, das hat auch vor 3000 Jahren der König David gewusst, aber ich darf es auch wissen, es ist meins, mach mich dessen ganz gewiss halt, nicht. Also so eine Sache, wenn ich Konfirmandenunterricht mache, dann versuche ich das, den Konfirmanden so ein Stück weit reinzuhämmern. Das heißt also, die müssen Dinge auswendig lernen. Das ist also das theoretische Kennenlernen dessen. Ich versuche aber natürlich auch, dass sie das sagen, jawohl, das ist mir. Und dann gehe ich mit denen durch. Dann sage ich denen jetzt schon, dann sitzen da mit ihren 13 und 14, die wissen manchmal gar nicht, wovon ich rede. Das ist für die sehr abstrakt. Aber ich hoffe, dass das so Zeitbomben sind, die dann eben in 50, in 60, in 70 Jahren zünden halt, nicht? Dass ich denen dann sage, ihr lernt es deshalb auswendig, wenn ihr mit 85 auf der Onkologie liegt, nicht? Und wenn dann der Chefarzt kommt mit so einer Miene und sagt, wissen Sie was, Frau Schmidt, wir können nichts mehr für Sie tun, Sie sind tot, Sie werden sterben, sind in 2 Wochen tot halt, nicht? Dass ich sage, und dann müsst ihr wissen halt nicht, das gilt euch, und ob ich schon wandert im finsteren Tal, wenn ich jetzt ins finstere Tal ist, so, dann dürft ihr wissen, keine Angst haben halt, das müsst ihr annehmen, das müsst ihr annehmen, das müsst ihr annehmen. Also das ist so zu sagen, dass das wirklich praktisch wird, zu sagen, das gilt mir. Das ist das Entscheidende. Und das ist nicht nur bei den Konfirmanden so, dass sie es hoffentlich tun. Viele Christen haben das nicht wirklich angenommen für sich halt. Da wehrt der Widersacher immer noch so ein Stück weit. Warum auch immer halt. Nur sagen, ich kann es nicht annehmen. Ich weiß das ja, aber mir. Und das ist genau das, was hier steht, nicht auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist in mir wirkt, das nicht allein anderen, nicht so nach dem Motto, für den David und für den Abraham, ja, und für Pastor Latzel gilt das, aber für mich, nein, nein, das ist wahrer Glaube, auch zu wissen, dass man sagt, ich weiß das auch für mein Leben. Und genau darauf stehe ich, auf diesem Fundament. Der Heiland hat mich lieb, der Heiland hat sein Blut für mich vergossen, der Heiland gibt mir ewiges Leben, Halleluja, mir, das ist ganz wichtig, das ist Teil des Glaubens halt. Ganz wichtig, das ist Zentrum, Heilsgewissheit, nicht? Also ich bin so froh, dass der Heidelberger das so deutlich auch sagt, die Bibel da so zusammenfasst, auch einen Punkt bringt, sagt, was ist wahrer Glaube, eben nicht nur das Theoretische, sondern auch das Praktische, das zu wissen, dass es mir ist. Ich sage nicht, dass das eine wichtiger als das andere ist, weil durch die Theorie wird dieses praktische Wissen vermittelt halt, aber das ist das Entscheidende. Auch mir ist es nicht so wichtig für meine Konfirmanden, dass die da so viele 100 Bibelstellen auswendig können, sondern das sollen sie wissen, dass Jesus für sie gestorben ist und dass sie keine Angst zu haben brauchen. Und das ist auch wichtig für die Gemeinde. Die Gemeinde muss wissen, die mir anvertrauten Schafe, dass ihr wisst, nicht, dass ihr wisst, dass Jesus Christus euch lieb hat, dass ihr wisst, dass Jesus für euch gestorben ist, dass er sein Blut für euch vergossen hat und dass ihr dessen ganz gewiss sein könnt, er gibt euch ewiges Leben und für die bucklige Zeit hier auf dieser Welt habt ihr einen zuverlässigen Helfer an der Seite, kann euch nichts passieren. Das müsst ihr wissen, das müsst ihr wissen, ganz, ganz wichtig. Und prüft euch da bitte immer wieder einfach, wenn das nicht so ist, halt nicht, dann ab in die Seelsorge halt nicht und Halleluja, Gott gelobt und gepriesen halt nicht, wenn ihr das fest und zuverlässig wisst. Das ist die Ausführung zum Thema Heilsgewissheit. So. Jetzt wollen wir uns noch weiteren 13 Versen zuwenden aus dem Römerbrief, und zwar Römer 8, Vers 5 bis 17. Die nehmen das so ein Stück weit auf, aber beleuchten auch nochmal andere Punkte. Da heißt es, die da fleischlich gesinnt sind, die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz nicht untertan ist. Denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, was wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Also auch diese Texte wiederum voll der Heilsgewissheit, auch wenn ich da jetzt nicht mehr ganz so intensiv drauf eingehe, dass wir wissen, dass wir auferstanden sind, nicht dass so wie Christus auferweckt ist, so wie wir auch auferstehen werden, oder dann hier im Vers 17, dass wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Auch hier ganz viel Heilsgewissheit eben in diesen Versen. Aber ich will noch 5 andere exegetische Schlaglichter nennen und benennen, die hier wichtig wären. Ganz starker Text über die Pneumatologie, also über die Lehre des Heiligen Geistes halt, aber auch über das, wie die Menschen sind, die Anthropologie, nicht wie sie im Fleisch sind oder im Geist sind halt nicht. Dazu nochmal 5 exegetische Schlaglichter. Das erste, es gibt 2 Gruppen von Menschen, Menschen mit dem Heiligen Geist und Menschen ohne den Heiligen Geist. Das ist das Hauptkriterium in der Unterscheidung zwischen Menschen. Nicht Mann, nicht Frau, nicht Schwarzer, Weißer, über 1,70, unter 1,70. Nein, Menschen werden unterschieden dadurch, dass sie entweder den Heiligen Geist haben oder den Heiligen Geist nicht haben. Heißt, zu Christus gehören oder nicht zu Christus gehören. Bums. Und da gibt es auch kein Mittelding. Das ist genauso, sage ich immer wieder, wie verheiratet sein oder nicht verheiratet sein. So. Kann ich jeden von euch und Ihnen fragen, auch auf der Straße draußen, bist du verheiratet? Ja, nein. So. Kann sein, meine Ehe ist in der Krise, aber verheiratet bin ich trotzdem halt nicht. Und genauso ist im Glauben. Kann sein, ich habe eine Schwächephase, aber ich bin gläubig. Ich habe Jesus Christus halt nicht. Ich habe den Heiligen Geist. Und andere können sagen, habe ich nicht. Das ist ganz klar. Übrigens eine Frage, die auch in der Bibel gestellt wird halt. Nicht zu sagen halt, also von Paulus, als er dich so Hochland zieht, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Habt ihr den Heiligen Geist nicht? Das ist ganz wichtig. Leute zu fragen. Nicht zu fragen, glaubst du an irgendeinen Gott? Glauben sie alle. Hast du den Heiligen Geist? Ja oder nein? Hast du den Geist Christi? Ja oder nein? Wie stelle ich fest, dass ich den Geist Christi habe? Dass ich sage, Christus ist der Herr. Kann jeder mit den Lippen sagen? Das ist kein Problem. Aber mit dem Herzen. Dass man das wirklich bezeugen kann. Jesus ist der Herr. Das ist der lebendige Gott. Das kann nur der Heilige Geist tun, dass ich das erkenne. Das ist das Kennzeichen dafür, dass ich den Heiligen Geist habe. So einfach ist das halt nicht. Kann ich das wirklich mitsagen? Ja oder nein? Ist Jesus der Herr? Ja oder nein? Halt ich. Und diese beiden Gruppen gibt es halt nicht. Die Bibel nennt das fleischlich gesinnt sein, geistlich gesinnt sein. Wenn ich den Heiligen Geist nicht habe, dann werde ich nur fleischlich gesinnt sein. Das ist das Kennzeichen der Welt, die ist fleischlich gesinnt. Fleisch meint hier jetzt nicht eben das, was wir von der Kuh, vom Schwein oder vom Rind kriegen können halt nicht, dass wir uns an die Pfanne kloppen halt nicht. Spricht die Bibel zwar auch von Fleisch, auch nicht alles vergänglich, sondern das meint eben all das Irdische. Fleischlich gesinnt sein meint das irdische Denken und Trachten, das nicht weiß, dass es eine Erlösung gibt, sondern dass sich nur ergießt eben in den paar Jährchen, die wir hier auf Erden haben halt nicht. Und das ist so, wie die Welt lebt. Fleischlich gesinnt halt, nicht mit allem, was sie berechnen können, mit allem, was sie planen, kurz, mittel und langfristig, nicht, wir versuchen unser Leben über den Griff zu kriegen halt nicht, aber das ist fleischlich halt nicht und das ist ein Denken, was die Welt beherrscht. Wir denken anders, wenn wir den Geist Gottes haben. Wir haben eine ganz andere Perspektive. Wir müssen uns nicht primär bestimmt sein lassen von dem, was uns die Rentenversicherung überweist, von dem, was der Arzt sagt, von den Dingen halt nicht, die wir anfassen und bemessen können, sondern wir dürfen und müssen uns bestimmt sein lassen davon, dass es einen lebendigen Gott gibt, der mir ewiges Leben gibt, der mich lieb hat, der sein Blut für mich auf Golgatha vergossen hat, halt nicht. Das sind die Dinge. Nochmal Thema Heilsgewissheit. Und dann leben wir anders. Wenn die Dinge nicht ganz fest in meinem Leben sind, dann bin ich ganz schnell wieder geneigt, mich genau von den ganzen fleischlichen Dingen bestimmt sein zu lassen, halt nicht. Und ganz schnell nimmt der Widersacher mich in seine Schleudermaschine, in sein Karussell und dann dreht er. Und dann dreht er mich durch, nicht von A bis Z, halt nicht. Weil nicht der Heilige Geist mich regiert, sondern all das Fleischliche. Und da sind wir kein bisschen anders, halt nicht, als unsere Nachbarn, die den Heiland Jesus Christus nicht kennen. Die Bibel ist da ganz klar, diese Trennung, wie gesagt, eben hier in dem Text, die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die geistlich sind, sind geistlich gesinnt. Ganz klar. Die Dinge, die wir haben, furchtlos in den Tod zu gehen, hat ein fleischlich gesinnter Mensch nicht. Der Jesus nicht hat, dem schlottern die Knie. Und glauben Sie bitte eins, Alle haben so Schiss vom Tod. Alle. Keiner will sterben, halt nicht. Das ist so, die reißen die Fresse auf. Entschuldige, wenn ich das so deutlich sage, halt nicht immer so, ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich erlebe die Leute nicht, wenn sie davor stehen, halt nicht. Und dann wissen sie keine Auswege. Haben sie alle Angst vor, das ist alles gelogen, halt nicht. Wir brauchen keine Angst haben. Ohne Jesus hätte ich auch Angst, nicht. Da habe ich ja nur die paar Jährchen hier, nicht. Und das ist furchtbar, wenn man nicht weiß, was passiert. Und jetzt ist es aus mit mir, mit meiner Persönlichkeit. Ich habe keine Gewissheit, dass es ewiges Leben gibt. Natürlich hat ein denkender Mensch vor Angst. Das geht gar nicht anders. Aber wir nicht. Wir nicht, wir haben Jesus halt nicht. Aber das ist geistliche Gesinnung. Galater 5, die aber Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Die haben sich verabschiedet, nicht? Das ist ganz wichtig. Wenn das richtig uns regiert, wenn wir den Heiligen Geist erlebt haben, wenn wir wissen, dass dieser lebendige Gott da ist und dass die Ewigkeit auf uns wartet halt nicht, dann kreuzigen wir die paar Jährchen hier in dieser buckligen Welt. Das ist so halt nicht. Dann wird das zu einer anderen Sache. Dann werden wir hier noch viele Dinge auch machen, gar keine Frage halt nicht. Aber wie Paulus sagt, haben als hätten wir nichts. Dann ist das nicht mehr das Bestimmende, sondern das rutscht irgendwo ins Nebenfach hinein. Galater 6, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das erntet er. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist das ewige Leben ererben. Also zwei Gruppen, die mit Heiligen Geist, die ohne Heiligen Geist, selig und heilig, diejenigen, die den Heiligen Geist haben, die gerettet sind. Zweiter Punkt, die fleischliche, die weltliche Gesinnung ist Feindschaft gegen Gott. So sagt das dieses Wort hier ganz deutlich. Wer fleischlich gesinnt ist, der ist in Feindschaft mit Gott. Wer fleischlich gesinnt ist, das ist der Tod. Und das müssen wir uns immer wieder sagen, halt, dass wir das einfach auch wissen für unsere Lebensführung, dass wir uns da genau prüfen, dass wir uns vom Widersacher nicht packen lassen und uns immer wieder über den Sorgengeist und über den Zweifel reinziehen lassen in die fleischliche Gesinnung. Halt, nicht? Davor warnt die Bibel immer wieder, denn da lassen wir uns immer wieder einfach auch nötigen, Dinge zu tun, die fleischlich und weltlich sind, aber nicht geistlich. Und das ist der Kampf, den wir auszuhalten haben. Ich sage das immer wieder, alter Adam gegen Heiliger Geist, der in uns ist halt nicht. Der alte Adam ist immer noch stark und der will immer wieder das Fleischliche, immer wieder das Weltliche halt nicht. Und da müssen wir aufpassen, das darf nicht das Primäre in unserem Leben sein. Matthäus 6 aus der Bergpredigt. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Das ist weltlich, das tut der fleischlich gesinnte Mensch halt nicht. Wo sie Motten oder der Rost fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen oder den anderen lieben. Oder er wird an dem einen hängen und wird den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Liebe Geschwister, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es einen lebendigen Gott in Jesus Christus, so wie in der Bibel offenbart ist, oder das gibt es nicht. Das ist alles nur Humbug. Wenn es den nicht gibt, dann kann man mit so einem Text Probleme kriegen. Aber wenn es diesen lebendigen Gott gibt, halt nicht, dann stellt uns dieser Text ganz schön in Frage mit dem, was wir tun und machen. Das ist richtig, das ist geistliche Gesinnung halt, die hier zum Tragen kommt. Und Jesus sagt das ganz fein. Nur hört auf, diese fleischliche Gesinnung zu haben, nicht immer alles zu gucken halt und euch die Hosen voll zu haben, was morgen sein wird. Keiner sagt danach auch, keiner kann sowieso sein Leben noch ein Stück weit verlängern. Nicht? Ihr habt es doch gar nicht drauf und trotzdem macht ihr euch so viel vergebliche Mühe. Nicht? Lebt geistlich gesinnt halt nicht. Anderes tolles Wort zu dieser Verurteilung der fleischlichen Gesinnung, 1. Timotheus 6 halt nicht. Wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchungen und Verstrickungen und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Gottesmensch, fliehe das. Abhauen, nicht abhauen. Also dieses Wort, wir sind ohne was in diese Welt gekommen, das ist ja nur wahr, und das andere ist auch wahr, wir gehen ohne was wieder halt. Das ist genau der Punkt. Ja? Das hier ist nur eine kurze Zeit und dann stehen wir vor dem Allmächtigen. Und dann müssen wir ihm erklären, warum wir denn mit den Pfründen, die er uns gegeben hat, immer nur fleischlich gedacht haben und so wenig geistlich gedacht haben halt, nicht? Das ist das Entscheidende. Und ich sage das ja immer wieder, wir werden, wenn wir uns in der Ewigkeit wiedersehen, nicht so sein, dass er sagt, ja, Olli, du als Pastor, du hast uns da, also das Himmelreich Gottes zu streng vorgemalt, so nach dem Motto halt nicht. Also du hast uns verleitet, dass wir hier irdisch einfach nicht genügend Spaß gehabt haben. Wir haben leider zu viel ins Himmlische reingesagt. Das wird keiner sagen. Ihr werdet kommen und werdet sagen, du warst unser Pastor und du hättest uns treten, triezen, anrufen und immer wieder ermahnen müssen halt nicht. Hört auf, fleischlich zu denken. Denkt geistlich halt, nicht? Garantiere ich euch für, gar keine Frage. Nicht nur, dass ich es euch sagen muss, ich muss es mir selber auch immer wieder sagen halt, nicht? Das ist ja ganz einfach, euch ins Gesäng zu stellen und euch zu erklären, wie es ist. Ich muss mir es auch immer wieder sagen, weil der Widersacher kommt ja, nicht? Der zieht mich auch immer wieder mit den fleischlichen Dingen halt, nicht? Da will er mich versuchen und wegziehen halt, nicht? Und Gott muss mir das immer wieder auch sagen. Hör endlich auf, fleischlich zu denken, sei geistlich ausgerichtet halt, nicht? Töte das in deinem Leben, nicht? Dritter Punkt. Ohne den Heiligen Geist ist kein Christsein, keine Zugehörigkeit zu Jesus möglich. Auch ganz klare Worte hier. Wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben und Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat, in euch ist, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch den Geist, der in euch wohnt. Halleluja, nicht? Das ist wieder die Heilsgewissheit, nicht? Der wird uns auferwecken halt, nicht? Weil Christus auferweckt ist halt. Aber nur wenn wir den Geist Christi haben halt, nicht? Und ohne den Heiligen Geist kein Christ sein. Das ist nochmal ganz wichtig, diese Frage immer wieder halt, nicht? Hat jemand den Heiligen Geist? Ja oder nein? Und ohne Heiligen Geist kein Christ sein. Und ich mache euch Mut, ich mache Ihnen Mut, auch in eurem Umfeld diese Frage zu stellen. Wir wollen das immer wieder versuchen, hier in der Gemeinde zu tun. Ob das jetzt in so einer Bibelstunde ist, ob das in der Predigt ist oder wenn wir zunächst Evangelisation haben halt nicht, soll immer wieder die Frage gestellt werden den Leuten, habt ihr den Heiligen Geist, ja oder nein? Aber es ist auch wichtig, dass ihr und sie diese Frage stellt. Und ich weiß, dass das eine Frage ist, wo viele auch Hemmung haben, auch gerade in der eigenen Familie. Also über den lieben Gott kann ich ja noch reden halt nicht. Und da ist man manchmal zufrieden, wenn die Kinder noch in der Kirche sind halt nicht und brav die Kirchensteuer bezahlen. Aber da kommt es nicht drauf an halt nicht. Hast du den Heiligen Geist, ja oder nein? Genauso wie ich gucke halt, dass was weiß ich, meine Tochter eines Tages zur Krebsvorsorgeuntersuchung geht und ich die mahnen würde, wenn sie es nicht tut halt nicht. Genauso muss ich natürlich gucken als Vater, hast du den Heiligen Geist, ja oder nein? Und Menschen ansprechen. Auch Menschen in unserem Umfeld. Ob das Menschen sind, mit denen wir unser Hobby ausüben, wenn wir Fußball spielen, im Fußballverein und sowas halt nicht, das sind Menschen um uns rum halt nicht zu sein. Und wenn wir der einzige Fußballverein sind in der Mannschaft, der den Heiligen Geist hat, dann haben wir da eine Aufgabe, dann müssen wir diesen Menschen begegnen halt nicht. Die Welt will diese Frage nicht hören. Nochmal, da sagt keiner, oh danke, dass du mir diese Frage gestellt hast, nicht? Da sagt allerhöchstens einer, der selber wiedergeboren ist und sagt, Mensch, das ist aber wichtig, dass du ein missionarischer Christ bist. Wenn da einer nicht den Heiligen Geist hat, der hält dich für einen frommen Spinner. Ja, der sagt, du hast doch nicht alle an der Latte halt nicht. Und dann werden wir in eine Ecke gestellt, wo wir sagen, ja, da gibt es nicht irgendwie einen Ordner dafür, sondern da werden die anderen dann über uns tuscheln, werden sagen, der ist jetzt abgedreht oder sowas. Aber bitte, wenn wir um Jesu Willen, um seinen Namen willen, weil wir Leute gefragt haben, so behandelt werden, Halleluja, das sind Schätze im Himmel, die du sammelst. Nicht, wenn du darauf gesellschaftliche Ächtung oder so ein bisschen Lächerlichmachung erlebst, kein Problem, freu dich drüber halt nicht. Wichtig ist nur, dass wir treu sind und dass wir Menschen das wirklich fragen halt nicht. Hast du und hast du nicht, weil ohne den Heiligen Geist keine Zugehörigkeit zu Jesus Christus halt nicht. Das ist übrigens auch wichtig, dass wir immer dafür sorgen, dass der Heilige Geist in uns bleibt, halt zu sagen, auch das, der Heilige Geist kann verloren gehen, nicht? Dass die Sünde gegen den Heiligen Geist hat, nicht? Wenn man das getan hat, wenn man meint, ich muss mich nicht mehr kümmern, nicht mehr nach Bibel, ich mache immer mehr Fleisch, irgendwann erstirbt das in einem halt. Wir müssen am Wort bleiben, nicht? Das ist ganz wichtig halt, nicht? Die Sünde gegen den Heiligen Geist wird nicht vergeben werden halt, nicht? Wenn das irgendwann in uns erloschen sein sollte, dann ist aus die Maus halt nicht, da gibt es auch nichts mehr. Matthäus 12 halt nicht, Jesus sagt, alle Sündenlästerungen werden den Menschen vergeben. Aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben. Wer aber etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt halt nicht. Das ist ganz wichtig, ohne Heiligen Geist keine Zugehörigkeit zu Jesus Christus hat. Vierter Punkt, der Heilige Geist, wenn wir ihn haben, die Zugehörigkeit zu Jesus, die macht frei. Römer 8,15 heißt es hier, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, der euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Wir sind keine Knechte mehr, sondern wir sind Freie, wir sind Kinder. Im ersten Gebot heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt hat. Und das ist genau das, was Gott tut. Wenn wir zu ihm gehören, befreit er uns aus den Knechtschaften dieser Welt. Dann sind wir keine Knechte mehr. Die Leute denken immer, ja, wenn einer gläubig wird, nicht, da kann er in dieser Welt keinen Spaß mehr haben. Das ist das fleischliche Denken, ne? Zu sagen halt nicht, mit Christus, da kannst du nicht mehr, was weiß ich, mehrere Frauen haben, nicht, da kannst du nicht beim Finanzamt betrügen, so denkt die Welt nicht. Die haben ganz klare, das ist ganz interessant, wie die zum Teil wirklich genau ethisch wissen, was als Christ dran ist und nicht halt, nicht, zu sagen, und das ist ja furchtbar, das ist ja Beschneidung halt, das ist ja freudlos. Das Gegenteil ist der Fall, nicht, du wirst, wenn du nicht Christus hast, bist du Knecht deiner Kohle, bist du Knecht deiner Gesundheit, nicht? Bist du Knecht von anderen Menschen, weil du guckst, was denken die denn von mir, nicht? Da bist du in den Knechtschaften halt und die sind brutal. Das Geld ist ein brutaler Herr halt, nicht? Ein ganz brutaler Herr, der dekliniert dich durch, ob du viel oder wenig hast, nicht? Wenn du dessen Knecht bist vom Mammon halt, nicht? Oh, wehe dir, nicht? Da hast du Ängste halt, nicht? Ob der Euro kollabiert und was alles passiert halt, nicht? Ein furchtbarer Herr ist dieses Geld halt, nicht? Und deine Gesundheit auch, wenn das der Herr deines Lebens ist halt, nicht? Oh, mit dem älter werdenden Körper halt, nicht? Da kannst du viel Sport treiben, dich so gesund ernähren, wie du willst, spielt alles keine Rolle halt, nicht? Da macht der Widersacher dich fertig. Aber wenn du Christus als Herrn hast halt, nicht? Wenn der Heilige Geist in dir ist halt, nicht? Dann hast du den knechtischen Geist weglebst. Dann bist du aus der Knechtschaft befreit zur Freiheit. Johannes 8 heißt es, darum sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Darum antworteten sie, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandens Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer die Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wen nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei, nicht? Wir sind frei, weil Christus uns befreit hat durch den Heiligen Geist, nicht? Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit halt, nicht? Da steht auf unserer, dieses Wort aus dem Gründerbrief steht auf der größten Glocke, die wir oben bei uns drin hat, nicht? Wo der Geist Gottes hat, da ist Freiheit, nicht? Und wir sind befreit zu einer Freiheit, nicht? Wir müssen nicht Knechte dieser Welt sein. Nicht von unseren Chefs, nicht von unserem Geld, nicht von unserer Ehefrau, nicht mal von unserem eigenen Ego. Wir sind frei, weil Jesus unser Herr ist halt, nicht? Und das fünfte und letzte halt nicht, und da sind wir wieder beim Thema Heilsgewissheit, der Heilige Geist macht die Gotteskindschaft, die Zugehörigkeit zu Jesus bewusst halt nicht. Dieser Geist gibt uns Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist ja der wunderbare Wechsel, der in Jesus Christus passiert ist. Er, der lebendige Gott, wird Mensch, entäußert sich seiner Gottheit, damit die Menschen Kinder Gottes werden. Nicht? Wir nennen das den wunderbaren Wechsel. Und diesen wunderbaren Wechsel haben wir mit vollzogen, wenn wir den Heiligen Geist haben. Ich sage das nochmal in einem Beispiel. Ich habe das schon mal gebraucht in der Predigt, mir fällt nichts Besseres ein. Da kommt einer mit einem Klapprad, das 20 Jahre alt ist, komplett verrostet, bei der Reifen platt halt nicht, die Bremszüge gerissen, das Ding fällt fast auseinander und sagt, ich nehme von dir das Klapprad, wenn ich das habe. Ich gebe dir meinen Porsche, den neuen, für 200.000 Euro aus Zuffenhausen. Wir tauschen Klapprad gegen Porsche. Da wird jeder sagen, sofort. Ja, Klapprad, das kein Euro mehr wert ist, gegen Porsche für 200.000 Euro. Ein Fahrzeug, was nichts bringt, gegen das Ding, mit dem ich auf der Autobahn der König bin halt. Nicht? Sofort wird wie dieser Tausch gemacht. Da sagt jeder, sowas gibt's ja gar nicht. Keiner tauscht sein Klapprad, das Knitter kaputt ist, gegen neuen Funkelnagel, neuen Porsche 911. Doch, das gibt's bei Jesus. Er entäußert sich selbst, nimmt Knechtsgestalt an, wird Mensch und sagt, schmeißt allen Dreck auf mich, all eure Sünde, die nehme ich, den ganzen Dreck eures Lebens und ihr werdet dadurch Gottes Kinder. Das ist noch sensationeller als diese Porsche 911 Klappradgeschichte halt, nicht? Dann haben wir den Vater im Himmel. Und das macht uns der Heilige Geist gewiss halt, nicht? Also wenn ich jetzt Porsche gegen den das Klapprad tauschen würde, ich den Porsche, ja, könnte ich das angucken. Aber wisst ihr, der Heilige Geist macht uns dessen gewiss, nicht? Dass wir den Vater im Himmel haben. Dass wir jetzt Gottes Kinder sind, nicht? Wir sind Gottes Kinder. Das ist der Unterschied zwischen einem Weltmenschen und einem geistlichen Menschen halt, nicht? Der Weltmensch ist ein Gottes Geschöpf. Das sind wir auch plus Gottes Kinder. Der Weltmensch ist kein Gottes Kind, er ist nur ein Gottes Geschöpf halt, nicht? Und wir sind Gottes Kinder. Das ist das Entscheidende. Wir sind Gottes Kinder, nicht? Deshalb dürfen wir beten, unser Vater im Himmel, nicht? Das wird kein Jude aussprechen, lebendigen Gott, den heiligen Jahwe, lieber Papi ansprechen. Das geht uns ein bisschen verloren, weil wir nicht in diesen Sprachdingen drin sind, halt nicht der Heiligkeit des Namens Gottes. Jetzt kommt auf einmal Jesus daher und sagt, du dürften den Namen ja gar nicht aussprechen, sagt zu ihm, lieber Papi, denn das heißt aber, lieber Papi, so dürfen wir zu Gott, weil wir sind, nicht? Das sagt Galater 4, 6, weil ihr nun Kinder seid, das ist wieder die Gewissheit, nicht? Hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wer aber Kind ist, der ist doch Erbe durch Gott. Halt. Wir sind Kinder Gottes und das macht uns der lebendige Gott durch den Heiligen Geist selber bewusst. Und das ist was ganz Wunderbares, dass man das einfach erleben darf, im Glauben und fassen darf, halt nicht, dass man Gotteskind ist und der Heilige Geist macht uns dieser Gotteskindschaft nicht nur bewusst, sondern auch Gewissheit nicht. Und das dürft ihr wissen, wenn ihr Christus Jesus angenommen habt, seid ihr Kinder des lebendigen Gottes halt und habt keine Probleme in dieser Welt, weder nicht im Leben noch im Sterben. Das mag euer Trost sein. Punkt. So. Ja, ein bisschen hätten wir noch gehabt, aber an der Stelle verabschiede ich mich von der Internetgemeinde und denjenigen, die über das Telefon zugeschaltet sind. Nächsten Mittwoch ist keine Bibelstunde, da bin ich zu Bibelabend in Chemnitz unten halt nicht, deshalb fällt das aus, aber in 14 Tagen geht es dann wieder weiter, dann mit Römer 9, das ist auch ganz spannend halt nicht, der Weg Gottes mit Israel, mit dem Volk Gottes halt auch ganz spannend. Ich wünsche allen, die über das Internet und Telefon zugeschaltet sind, gottesreichen Segen, seien Sie dem Herrn Jesus anbefohlen. Tschüss.